miteinander in einem Gottesdienst zu sein. Und so sind wir heute. Jesus ist der Herr seiner Gemeinde. Er ist in seiner Gemeinde gegenwärtig, auch in dieser, unserer Gemeinde. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Er ist gegenwärtig, auch an diesem Sonntag. Ich möchte heute auch einen Text lesen aus dem Epheserbrief und vielleicht wird das euch ein bisschen wundern, was hat das mit der Gemeinde zu tun, aber hört euch das an. Epheserbrief, Kapitel 5, Abvers 25 nach der Neues Leben Übersetzung. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns auch heute ansprechen möchtest. Und wenn wir hier vor dir sind, sitzen und stehen und auf dich hören, dann bitten wir dich darum, dass du uns stärkst, dass du uns ermutigst, dass du uns dein Wort auslegst durch deinen Heiligen Geist in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute über die Gegenwart Jesu in dieser Gemeinde, in deiner Gemeinde und in meiner Gemeinde sprechen und einfach sagen, liebe die Gemeinde, wie Jesus sie liebt. Die christliche Ehe ist nach diesem Text eine Widerspiegelung der Liebe Christi zu seiner Gemeinde. So soll sie zumindest sein. Und um diese Liebe Jesu zu seiner Gemeinde und was wir daraus lernen können, geht es jetzt. Diese Thematik betrifft also auch unsere persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus und zur Gemeinde. Aber wie war denn nun das Verhältnis Jesu zu seiner Gemeinde? Zum einen, Jesus ging nicht oberflächlich mit seiner Gemeinde um und er geht heute noch nicht oberflächlich mit ihr. Oft gehen wir Christen oberflächlich mit der Gemeinde Jesu um, mit einer ganz konkreten, real existierenden Gemeinde. Vielleicht habt ihr schon mal ein Pärchen beobachtet, Mann und Frau. Die waren fast endlos miteinander schon befreundet. Ich nenne sie mal Peter und Gisela. Die beiden, sie heirateten einfach nicht, obwohl kein wirkliches Hindernis bestand. Die Gemeinde dachte, bald würde die Hochzeit ins Haus stehen. Aber die Zeit verging, Jahre gingen ins Land und die beiden waren immer noch zusammen, aber ihre Zuneigung hat sich etwas abgekühlt. Warum? Ja, sie haben sich kennengelernt, noch besser als am Anfang. Gisela, sie wollte schon immer gerne heiraten. Sie bat sogar Peter immer wieder darum, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Aber er hatte inzwischen ihre Fehler und ihre Schwächen kennengelernt und er zögerte diese Sache hinaus. Vielleicht fallen euch jetzt Leute ein, bei denen das so gelaufen ist oder immer noch läuft. Und so allmählich tat dieses Mädchen der ganzen Gemeinde leid, weil sie drunter litt. Ja, sie fühlte sich wie bestellt und wie abgeholt. Sie schlenderte quasi an seine Seite, aber sie wusste überhaupt nicht, wohin die Reise ging. Und das war sehr peinlich für diese Frau. Das war auch peinlich sogar für manche, die sich die beiden angeguckt haben. Aber ihr Freund war nicht bereit, eine Verpflichtung einzugehen. Und bei genauem Hinsehen war diese schleifende Beziehung nicht nur für Gisela, sondern auch für den Peter irgendwie unbefriedigend. Es war tragisch. Es gibt viele Menschen heute, die so leben. Die haben einfach Angst davor, die Verantwortung zu übernehmen. Die haben Angst davor, einen Brutto so zu nehmen, wie jemand ist, und zu heiraten. Sie haben Angst davor, eine Verpflichtung einzugehen, die lebenslang sein sollte, wie die Bibel das beschreibt. Sollten diese Predigt welche hören, die in ähnlicher Situation leben, dann wäre die Ermutigung erstmal für sie: verzichtet auf die ätzende Langeweile und die Feigheit. Heiratet. Bindet euch, wie Gott es möchte. Leider gibt es aber Millionen von solch unentschlossenen Petern in christlicher Szene, in christlichen Gemeinden. Und diese Gisela aber ist kein Mädchen, sondern es ist die Gemeinde selbst. Es gibt Christen, die flirten sogar mit verschiedenen Gemeinden gleichzeitig. Das ist heute Mode, nicht nur bei Frauen und Männern, sondern auch unter den Christen. Manche gehen zu zwei oder zu drei Gottesdiensten, und gerade jetzt in der Corona-Krise, dann ziehen sich Leute 10 verschiedene Vorträge, Predigten, was auch immer ein, weil sie denken, ach, vielleicht dort ist es besser als hier. Ich habe von Christen erzählt, die sagen, in der Gemeinde ist der Lobpreis wunderbar. In der aber super Predigten. Diese Gemeinde aber hat eine super Atmosphäre und es gibt nur Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst. Manche schaffen es sogar so, wenn die Gottesdienste versetzt sind, die gehen erstmal zum Lobpreis in dieser Gemeinde, dann setzen sich schnell ins Auto, fahren zu der anderen, um Predigt anzuhören, und zum Schluss trinken sie Kaffee in einer dritten Gemeinde. Hallo, wo leben wir denn? Aber, und das ist das Tragische bei der ganzen Geschichte, sie haben nicht den Mumm, sich einer konkreten Gemeinde anzuschließen. Das schaffen sie nicht. Die sind zu feige. Sie haben nicht den Mut, eine Verpflichtung einzugehen. Es gibt auch Christen in Gemeinden, die am Anfang eigentlich eine Verpflichtung mit einer Gemeinde eingegangen sind. Die haben sich taufen lassen, sind Mitglieder einer Gemeinde geworden. Sie heirateten sozusagen diese Gemeinde. Und sie sollten und wollten in guten und in schlechten Zeiten mit der Gemeinde dabei sein. Aber dann, und das passiert in jeder Gemeinde, nach und nach entdeckten sie Fehler. Sie haben mit großem Erstaunen festgestellt, ah, diese Gemeinde ist nicht perfekt. Ich dachte, das wäre eine perfekte Gemeinde. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Und dann, ja, haben sie das alles so irgendwie nicht mehr ernst genommen. Sie kommen irgendwie schon zu den Gottesdiensten, aber die Gemeinde hat keinen wichtigen Platz in ihrem Herzen. Sie gehen lieber keine dauerhafte Verpflichtung ein. Die sind sozusagen die Planeten, die um die Sonne kreisen, oder Elektronen, aber die wollen frei sein. Das wäre für sie viel zu anstrengend. Und deshalb schleppt so jemand eine Gemeinde wie eine Freundin mit sich herum, die man lieber nicht heiratet, aus Angst, seine Freiheit zu verlieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Grund, warum viele Christen unzufrieden sind, unbefriedigt, frustriert. Ein solches Verhältnis wie Peter zu Gisela hat Jesus zu seiner Gemeinde nicht. Und von ihm sollen wir lernen. Jesus hatte ein vorbildliches Verhältnis zu seiner Gemeinde. Er hat sich mit ihr unwiderruflich verlobt, mit der Gemeinde als Ganzes, mit jeder Ortsgemeinde auch, mit jedem Einzelnen, der dazu gehört. Und Jesus steuert schnurstracks auf die Hochzeit zu, ganz entschlossen. Darum konnten wir lesen, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Jesus kennt keine Hinhaltetaktik gegenüber seiner Gemeinde. Nein, er hat sich auf sie eingelassen. Er hat sogar sein Leben für sie geopfert. Seine Liebe war so brennend, dass er sich für alle Zeiten, bis in alle Ewigkeit, an seine Gemeinde gebunden hat. Und er hat für sie sogar die Verantwortung übernommen. Sie ist das größte Geheimnis des ganzen Universums, was Gott überhaupt in Christus uns geoffenbart hat. Vor der Grundlegung der ganzen Welt hat er die Seinen schon auserwählt. Er hat sie aus den Juden und Heiden und heutzutage aus allen möglichen Nationen zusammengeführt und mit ihnen einen ewigen Bund gestiftet. Und das ist ein Bund in seinem Blut. Und alle, die aus Gottes Gnade durch den Heiligen Geist von innen heraus neu geboren werden, die sind Gottes Kinder und sie gehören zur Gemeinde, zu der Gemeinde des neuen Bundes. So wie wir hier sitzen, du auch und ich auch. Wir gehören zu dieser Gemeinde. Für uns alle hat Jesus sein Leben gegeben. Und das alles hat der Herr wie seine auserwählte Braut, die Gemeinde, so wird sie auch in der Bibel genannt, getan. Und er will sie bis in die Ewigkeit hin lieben. Bei Jesus gibt es keine Abkühlung der Liebe, obwohl er uns brutto angenommen hat, obwohl er besser als jeder Mensch unsere Fehler, unser Versagen, unsere Sünden kennt. Wie es in Johannes 13, Vers 1 steht, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Auch wenn bei uns schon ein bisschen der Lack ab ist, Jesus liebt uns immer noch. Auch wenn wir versagen, bleibt er unsterblich in seine Kinder verliebt. Und diese Verliebtheit Jesu dauert an. Wir als Menschen verlieren das oft. Auch unsere Verliebtheit in Bezug auf einen anderen Menschen. Aber auch die Verliebtheit in Bezug auf eine konkrete Gemeinde. Daran ändert sich aber bei Jesus nicht. Denn seine Liebe hört niemals auf, das sagt die Bibel. Gottes Herz schlägt also für seine Gemeinde unaufhörlich. Die Gemeinde ist ihm so teuer, dass er den höchsten Preis für sie bezahlt hat. Du bist ihm so teuer, dass er den höchsten Preis für dich bezahlt hat, für uns alle. Und ihn überkommen keine Zweifel wegen seiner Braut. Er überlegt sich das nicht noch einmal. Und er hält uns nicht hin. Nein, er hat beim himmlischen Standesamt schon eine Hochzeit angemeldet. Er hat alles vorbereitet. Er hat sogar Wohnungen für uns vorbereitet. Und die ganzen Engel sind schon eingeladen zu dieser ewigen Hochzeit eines Tages. Er wartet auf uns. So können wir uns das vorstellen. Er hat uns sogar versprochen, wenn wir an ihn glauben, da werden wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und nun noch eine kurze Zeit, wie die Bibel das nennt, und wir sind wieder bei ihm. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Er kann morgen wiederkommen. Die Anzeichen, die Geburtswehen können wir schon heute sehen. Aber wie das so bei Geburtswehen ist, nicht gleich bei der ersten Geburtswehe kommt das Kind. Das kann sich noch hinziehen. Aber er wartet auf uns. Er hat uns verheißen und darauf können wir uns verlassen. Sein Herz, seine Gedanken, seine ganze Liebe ist bei seiner Gemeinde. Wie wunderbar ist das? gerade bei uns Menschen, wo so viel Versagen, so viel Enttäuschung es gibt in den zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in den christlichen Gemeinden. Jesus steht für uns. Er wird das für immer tun. Von dieser Herzenslust Jesu zu seiner Gemeinde singt ein berühmter Psalm 45, und dort lesen wir im Vers 12: So wird der König Lust an deine Schönheit haben, denn er ist dein Herr und du wirst ihn anbeten. Er hat Lust an deine Schönheit. Ist doch schön, oder? Die Auserwählten und die Bluterkauften sind Jesu Leidenschaft. So muss man das sehen. Und wenn wir das Hohelied lesen in der Bibel, das wird zwar als so ein ehelich erotisches Lied ausgelegt, aber das ist auch prophetisch an die Gemeinde Jesu gedacht. Das beschreibt die tiefe Liebe Jesu zu seiner Gemeinde. Da können die zu Hause lesen, Hohelied Kapitel 4, die ersten Verse. Das ist die Sprache Salomons, die der Heilige Geist nutzte, damit die Leidenschaft Jesu zu seiner Gemeinde bildhaft dargestellt wird. Die bleibende Hingabe Jesu für seine Gemeinde. Und wisst ihr was? Diese Leidenschaft Jesu für seine Gemeinde, sie ist für uns ermutigend. Sie spornt uns an. Und nun stellt sich die Frage, warum sollen wir denn die Gemeinde lieben? Eine konkrete Gemeinde, wir reden hier nicht so allgemein von der Gemeinde, diese konkrete Gemeinde. Warum sollen wir unsere Vorbehalte ihr gegenüber aufgeben? Immer und immer wieder lassen uns Menschen direkt oder indirekt wissen, dass sie nicht wünschen, von der Gemeinde zu sehr vereinnahmt zu werden. Dass ihnen die Luft abgeschnitten wird. Sie wollen doch ihr Leben haben, ihr privates Leben. Für die Gemeinde haben sie schon etwas Zeit eingeplant. Sie möchten nicht unbedingt von Menschen umgeben werden, die sie eventuell um etwas ständig bitten würden. Also, sie möchten das einschränken, inwieweit die Gemeinde in ihrem Leben Platz hat. Sie nehmen zwar irgendwie Teil am Leben dieser Gemeinde, aber sie wollen unabhängig bleiben. Und wenn wir sie fragen, ob sie ihre Frau oder ihre Kinder lieben, sagen sie selbstverständlich. Aber auf die Frage, liebst du aber deine Gemeinde, da zögern sie. Da können sie das nicht so uneingeschränkt sagen, denn, aber, obwohl und so weiter. Also noch einmal, warum sollen wir die Gemeinde Jesu lieben? Antwort, ganz einfach, weil Jesus sie liebt. Und wir wollen doch Jesus ähnlicher werden. Ähnlich handeln wie er. Und das ist so, glaube ich, das stärkste Argument auf die Frage, warum wir die Gemeinde Jesu lieben sollten. Ich sollte sie lieben, ich sollte mich da einbringen in der Gemeinde und für sie sorgen, weil Jesus es getan hat und immer noch tut. So leidenschaftlich, wie er das getan hat, sollten wir es auch tun. Und wir sind doch als Christen aufgerufen, ihm das gleich zu tun. Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 1, ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. In allem bedeutet auch in Bezug auf seine Gemeinde. Sein Beispiel sollte unsere Motivation sein. Nicht unbedingt der Pastor, die Ältesten, die Gemeindeleitung, der Chorleiter oder Hauskreisleiter, nicht die Bauweise des Gemeindehauses soll hier ausschlaggebend sein, auch nicht die Gemeindestruktur und auch nicht, wie der Lobpreis gemacht wird und auch der Kirchenkaffee, sondern der Grund sollte sein, Jesus selbst, dass wir vom Herzen die Gemeinde lieb haben. Brutto. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie bestimmt, vorbestimmt, lesen wir im Römerbrief Kapitel 8, Vers 29, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Wollen wir in Jesu Wesen, in sein Bild umgewandelt werden? Will ich das? Diese Frage muss sich jeder immer wieder beantworten. Wenn ja, dann lasst uns es wirklich tun. Das, was er tut, nämlich die Gemeinschaft der Kinder Gottes lieben. Auch mit den Runzeln und Macken. Auch wenn der Lack schon ab ist. Wir reden oft vom Herzen Gottes und sagen, Gott hat ein Herz wie verlorene Menschen. Natürlich hat er das. Er liebt besonders die Armen. Ja, das tut er. Er liebt Kinder. Ja, das ist alles wahr. Aber mehr noch hat Gott sein Herz für seine Gemeinde, in der alle diese, die ich genannt habe, auch Platz haben. Okay? Das ist es. Reich und arm. Bedürftige. Jeder ist bedürftig. Auch der ganz Erfolgreiche und Reiche. Alle sind bedürftig. Jesus liebt sie alle in seiner Gemeinde, weil da seine Braut ist. Hast du auch ein Herz für die Versammlung der Heiligen, wie die Bibel die Gemeinde nennt? Für die Dienste in der Gemeinde? Für das Singen? Für alle Anliegen? Hast du ein Herz, um diese Gemeinde durch dich, durch das, was wie du von Gott geschaffen bist, aufzubauen? Dazu etwas beizutragen? Leider, wenn wir an unsere konkreten Gemeinden denken, auch an unsere, da muss ich auch so von mir aus sagen, ja, es ist schon eine hübsche Braut. Aber ich sehe da auch manche Makel. Ich sehe da auch an manchen Stellen, dass der Lack ab ist. Es läuft nicht alles wie geschmiert. Alles ist ausbaufähig. Das ist so wie mit einem Auto und mit einem Haus. Du hast gerade hier an der Stelle wieder neu lackiert, da geht was ab. Du hast die Dachrinnen hier renoviert und neu machen lassen und dann ist wieder was kaputt. Das ist eine dauerhafte Baustelle. Wir sitzen alle im Schönheitssalon sozusagen und werden immer hübscher gemacht dort und lassen uns von Gott zu einer hübschen Braut machen. Da kommen immer wieder neue, die einen werden älter, die anderen kommen frisch, neu und jung in die Gemeinde. Wenn Jesus uns anschaut, dann sieht er eine bezaubernd schön geschmückte Braut. Schaut euch zu Hause in einem Spiegel genau an. Was für ein Bild für die Gemeinde Jesu. Vielleicht denkt jemand, okay, gut, das würde gelten für die universelle Gemeinde aller Zeiten. So meint das die Bibel. Ich gehöre keine Ortsgemeinde. Ich gehöre der weltweiten Gemeinde. Deshalb gehe ich mal dort zur Predigt, dort mache ich Lobpreis, dort singe ich im Chor und so weiter. Dann frage ich dich, wer ist denn diese Gemeinde? Zeige mir bitte die weltweite Gemeinde. Ich möchte ganz konkret die Gesichter sehen. Zeige mir, wie du sie liebst. Lass mich diese Gemeinde anfassen. Bitte, wo ist sie? Lass mich zu ihr hingehen. Und der Johannes schreibt sehr einfach und entwaffnend in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 20. Denn wer seinen Bruder und Schwester nicht liebt, den oder die er sieht, der kann doch Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Das wird sehr schön konkret. Man kann nicht reden von allgemein von der Gemeinde, wie lieb man sich hat, man würde alles für die allgemeine Gemeinde geben. Nein, ganz konkret, für diesen Bruder, der so ein bisschen komisch ist, und für die Schwester, die manchmal auch ihre Macken hat. Ja, das heißt, du kannst niemals die unsichtbare Universalgemeinde lieben, wenn du nicht die sichtbare Ortsgemeinde liebst. Und da brauchen wir immer wieder Hilfe von Gott, vom Heiligen Geist. Wir müssen immer wieder neu durchstarten, uns versöhnen mit der Gemeinde, neue Liebe kriegen, immer wieder zur ersten Liebe. Es ist richtig, es gibt eine Zeit und Raum, wo es eine übergreifende Gemeinde Jesu geben wird auch. Irgendwann in der Ewigkeit. Und es gibt Christen heutzutage weltweit. Aber Gott will, dass wir ganz konkret in einer Gemeinde leben und das Beste beitragen, damit diese Gemeinde lebt und gedeiht. Und damit tragen wir zu dieser universellen Gemeinde bei. Überall da, wo nach biblischem Vorbild Ortsgemeinde gelebt wird, lebt der Leib Christi. Darum meine Frage an uns alle heute. Ist diese deine Gemeinde dein Zuhause? Finde ich wunderschön. Habt ihr sie in euer Herz geschlossen? In euer eigenes Fleisch und Blut? Das hat Jesus auch so getan. Und das ist so wunderbar. Ist die Sorge um sein Haus auch deine große Sorge? Machst du dir darüber Gedanken? Betest du darüber? Und wir danken Gott für viele wunderbare Menschen, Christen, die wir gekannt haben und kennen, auch in dieser Gemeinde. Manche leben nicht mehr. Die Gemeinschaft der Heiligen war ihnen das Kostbarste in ihrem Leben. Die Gemeinde war auch ihre Leidenschaft. Sie haben sie, sage ich mal, nach gutem Wissen und Gewissen versucht aufzubauen. Und sie haben sich eingebracht, aufgeopfert, gebetet, auferbaut, inklusive alle Fehler, die sie dabei gemacht haben. Aber sie haben das alles aus Liebe getan. Sie haben sich mit der Gemeinde gefreut und mit ihr auch geweint. Sie haben Erfolge gefeiert, aber sie haben auch Unterlagen einstecken müssen. Sie haben mit ihr gelitten, aber auch gesiegt. Sie war und ist ihre Passion. Darum geht es. Und das verbindet Christen. Und so geht das generationsübergreifend. Und so wird es immer gehen. Ihr seid ein großer Segen für den Leib Jesu Christi. Dieser konkreten evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Bremerhaven. Puh. Ich möchte euch was bekennen. Ich bin in dieser Gemeinde seit fast 7 Jahren. Und sie ist meine große Liebe. Neben meiner Frau natürlich, ja. In Bezug auf Gemeinde. Ich mache keine Seitensprünge. In Bezug auf Gemeinde und meine Frau natürlich auch. Ohne euch, meine Lieben, ohne euch kann ich eigentlich nicht leben. Ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben hier in Bremerhaven ohne die Gemeinde. Da kann ich machen, was ich will. Kann ich mir nicht vorstellen. Und die Gemeinde ist für mich kein Club. So wie Fitnessclub. Da bin ich eingetreten. Oder sie ist für mich nicht nur mein Arbeitsplatz. Eigentlich das Wort Arbeitsplatz für die Gemeinde habe ich nie benutzt. Ich verstehe das auch nicht. Das ist nicht mein Job. Sondern das ist meine Heimat. Diese Gemeinde hier. Und das ist auch eine Art Elixier für mein Leben. Natürlich, das größte Elixier ist meine Frau. Aber dann die Gemeinde und das ist der Leib des Herrn, der Tempel Gottes. Und ich kann den David sehr gut verstehen, als er gesungen hat im Psalm 84, Vers 11. Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen wohnen. Ist das nicht eine Aussage, gerade in der Corona-Zeit? Da habe ich mich danach gesehnt, dass wir uns wieder treffen. Das ist wunderbar. Und wenn einige von euch lieber woanders wohnen wollten, fühlt euch gerne auch wohl in dieser Gemeinschaft. Und findet zu der ersten Liebe vielleicht. Lassen wir uns alle von Gott neu motivieren. Ich will bleiben im Haus meines Herrn. Puh, eines bitte ich vom Herrn. Psalm 27, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben kann, mein Leben lang. Zu schauen, die Schönheit der Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu begreifen. Weil Jesus seine Gemeinde so herzlich lieb hat, darum möchte auch ich diese Gemeinde vom ganzen Herzen lieben und mich von Gott immer wieder dazu motivieren. Von meiner ganzen Seele, meinem ganzen Gemüt, mit all meiner Kraft. Willst du das auch? So, ich hätte es ein bisschen lauter gern, lieber gehabt, aber ist okay. Ah ja, okay, ist wunderbar. Okay. Ja, diese Tiefe und diese verbindliche Liebe Jesu zu seiner Gemeinde ist ganz wichtig. Und wenn wir das haben, dann erleben wir die tiefste Erfüllung in unserem Leben. Jesus hat nicht gezögert mit seinem Werk. Er ist den Leidensweg für uns auch gegangen. Er ist für uns gestorben, er ist auferstanden. Nicht seine Unabhängigkeit war ihm wichtig, sondern seine Bindung an seine Gemeinde und der Wille, es so zu tun, wie der himmlische Vater es wollte. Er wollte für uns bezahlen. Die Seinen in voller Aufopferung und Fürsorge bis zu einem glücklichen Ende hinzutragen. Und heute sitzt er zu Rechten Gottes, guckt sich uns hier an und betet für uns. Für mich, für dich, für uns alle. Als Fürsprecher. Weil seine Seele sich abgemüht hat, lesen in Psalm 53, wird er das Licht schauen und die Fühle haben. Ja, es ist nicht umsonst, was Jesus getan hat. Er wird in seiner bluterkauften Gemeinde einen gewaltigen Lohn davon tragen. Da kommen wir noch zum Schluss zu Peter und Gisela. Wisst ihr noch? Okay. Sie war blond und er hatte dunkle Haare. Nein, das habe ich nicht gesagt. Auf jeden Fall, was hat der Peter davon, dass er nicht zu Potter kommt? Das war eine interessante Frage. Ich habe schon Leute erlebt, die waren jahrelang befreundet mit irgendjemandem, kamen nie zu Potte. Irgendwann war der Zug abgefahren und die haben noch einmal noch keine andere Person gefunden. Seine Bindungsangst raubt ihm alles Glück der Welt. Er wartet immer ab und macht nicht ernst. Darum kann er nicht das wirkliche Ehe- und Kinderglück erleben. Er kommt nicht zur Sache. Und bleibt darum so wie alles bei ihm wie Wackelpudding. Ist nichts Festes. Und so wird ein Gotteskind, das sich nie richtig in den Leib Christi einverleiben lässt, sein Leben lang fruchtlos, unerfüllt und frustriert bleiben. Und das wünsche ich keinem von uns. Ich wünsche jeder und jedem von uns zutiefst die Erfüllung. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen. Er wird sich selbst nicht verleugnen, er bleibt treu und er möchte uns helfen, dass wir voller Hingabe ihm nachgehen. Nicht irgendwo an der Peripherie einer Gemeinde, sondern mittendrin, dass wir da glücklich sind. Zum Schluss noch von Dieter Bonhoeffer. Er hat einmal gesagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die konkrete christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Den Traum nie mehr lieben als konkrete Gemeinschaften, Gemeinde. Das wünsche ich uns allen. Möchte zum Schluss beten. Anschließend gibt es ein Lied, ja? Gut. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du deine Gemeinde erwählt hast. Und wir danken dir dafür, dass deine Gemeinde dir so wichtig ist, die so ans Herz gewachsen ist. Auch diese Gemeinde, meine Gemeinde, unsere Gemeinde. Und wir danken dir, dass wir hier einen Platz haben in dieser Gemeinde. Und bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns mit neuer Liebe und Freude an dieser Gemeinde erfüllst und dass du uns alle durchträgst, besonders in dieser schwierigen Zeit der Corona-Krise. Herr, dir sei Lob und Ehre dafür, dass du das tun wirst. Amen. Nächstes Mal.